Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der für den heutigen Ewigkeitssonntag vorgeschlagene Text steht in Markus 13, die Verse 28 bis 37. Da sagt Jesus: An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch der Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jedem seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Denn wird er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen. Wachet. Amen. Liebe Gemeinde, was ist das Zeichen der Christenheit? Ja klar, ein Kreuz, werdet ihr antworten. Das ist natürlich richtig. Aber ich frage mich, ob das Zeichen der Christenheit in Deutschland heute auch ganz anders aussehen kann. Ich habe euch ein Zeichen mal mitgebracht. Ein Kopfkissen. Das steht dafür, dass ich den Eindruck habe, wir sind oft ziemlich verschlafen. Also nicht wörtlich in dem Sinne, nicht nach dem Motto, dass ihr alle schlaft hier in der Kirche, obwohl es ja heißt, Kirchenschlaf wäre der gesündeste. Ich pack das mal wieder weg. Aber in geistlicher Hinsicht, dass wir nicht aufmerksam sind im Glauben, dass wir nicht so genau in die Bibel gucken, dass wir uns einlullen lassen von allem, was in der Gesellschaft abgeht, dass wir uns einfach so treiben lassen, alles so mitmachen und dass wir, wie man so sagt, keine Vision und Hoffnung haben, sondern versuchen, irgendwie durchzukommen. Man könnte sagen, wir haben nicht nur eine Spaßgesellschaft, wir haben auch eine Schlafgesellschaft. Und dann kommt irgendwann der Tod. Auf einmal ist ein lieber Mensch nicht mehr da. Und dann wird dieser Schlaf auf einmal komplett durcheinander gerüttelt. Wir haben eben den Namen der Verstorbenen unserer Gemeinde gehört. Und viele gehen heute auf den Friedhof. Der Tod kann uns aufrütteln. So wie wir es eben auch gehört haben, Psalm 90. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also dass wir nicht einfach nur sagen, Hauptsache wir kommen irgendwie durch, sondern fragen, worauf kommt es wirklich an? Dass wir sozusagen innerlich und geistlich aufwachen. Unser Text ist eine Art Weckruf. Es kommt immer wieder vor und am Schluss nochmal ganz klar die Ansage, wachet. Übrigens haben wir den nicht nur hier. Schon damals, als Jesus mit seinen Jüngern in Gethsemane war, im Garten, wo er darum ringt, den Weg zum Kreuz zu gehen, da sagt er ihnen, wachet und betet. Da sollten die Jünger tatsächlich wach bleiben, also nicht einschlafen. In unserem Text ist das Wachen hier im übertragenen Sinne gemeint. Also ich will jetzt nicht sagen, also ihr Christen, wenn ihr richtig gute Christen seid, also mehr als 3 Stunden Schlaf in der Nacht geht nicht, das natürlich nicht. Es heißt ja auch, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Also gesunder Schlaf ist gut. Aber Wachen im Sinne von geistlich wachsam sein. Immer wieder fragen, Herr, was tust du? Was ist dran für mein Leben? Gerade auch im Blick auf den Tod und die Zukunft dieser Welt. Also, das ist das Thema für heute Morgen. Ein wacher Christ sein. 4 Gedanken dazu aus unserem Text. Das erste, ein wacher Christ beobachtet die Geschichte. Die Geschichte, sie geht auf und ab. Eine Krise kommt und die nächste kommt. Die geht wieder und wieder kommt die nächste. Zurzeit aber haben wir eine andere Situation. Die eine Krise bleibt, die nächste kommt, die erste bleibt, dann kommt die nächste und es scheinen immer mehr Krisen zu werden. Gut, Corona geht etwas zurück, aber der Krieg will nicht enden, die Preise gehen hoch und man fragt sich, wo läuft das hin? Hat das etwas zu bedeuten? Diese Krisen? Geistlich zu bedeuten? Unser Predigttext stammt aus dem Kapitel Markus 13. Wir haben ähnliche Kapitel auch bei Matthäus und Lukas. Und Jesus spricht in diesem ganzen Kapitel davon, dass er wiederkommen wird. Und zwar anders als beim ersten Mal. Nicht als ein kleines Kind in der Krippe, sondern als der Richter. Wir haben es auch im Glaubensbekenntnis, dass er wiederkommen wird und richten wird. Und das ist für alle Jesus-Leute etwas Besonderes, etwas Schönes. Denn dann wissen sie, wir werden ganz bei ihm sein für immer. Und darum ist das so wichtig, dass wir ganz bei Jesus sind. Ohne ihn haben wir keine Hoffnung. Und dann, wir haben es in der Lesung gehört, wird Gott eine neue Welt schaffen. Eine Welt ohne Tränen, ohne Schmerzen, ohne Trauer. Natürlich können wir auch fest damit rechnen, mit Jesus auch gleich nach dem Tod schon bei Gott zu sein, bei ihm geborgen zu sein. Aber Gottes Zukunft ist mehr. Gottes Zukunft ist nicht nur individuell für jeden persönlich, also ich habe da mein persönliches Glück nach dem Tod, sondern auch für die Welt als Ganzes wird es einen Neuanfang geben. Und Jesus als der Richter wird alle Ungerechtigkeit beseitigen. Alles, wo du vielleicht dich ungerecht behandelt fühlst von allen anderen Leuten, alles, wo wir Ungerechtigkeit in der Welt sehen, alles das wird er wegnehmen in seinem Gericht. Wie gut, dass er richten wird. Und er wird alles wegnehmen, was uns heute so Gedanken macht. Allen Streit, alle Kriege, alle teuren Preise, alle Viren, was auch immer. Die Bibel nennt uns keinen Zeitpunkt, aber sie nennt uns Zeichen. Zeichen, die uns daran erinnern, ja, das wird kommen. Jesus wird kommen. Und in Markus 13, da werden einige dieser Zeichen genannt. Lest mal ruhig das ganze Kapitel. In unserem Text auf Vers 29 wird ja auch darauf Bezug genommen, wenn ihr seht, dass dies geschieht, und dieses dies ist das, was Jesus vorher sagt, es sind Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Christenverfolgung und auch weltweite Evangelisation. Das beschreibt Jesus alles in Markus 13. Und schließlich kosmische Katastrophen. Wenn ich mir die Weltgeschichte in unserer Situation so angucke, dann habe ich den Eindruck, das ist alles sehr aktuell. Die vielen Krisen und Katastrophen unserer Welt sind ein deutliches Zeichen dafür, Jesus kommt wieder. Sehen wir das? Ist uns das bewusst? Wache Christen betrachten die Geschichte auch unter diesem Blickwinkel. Sie fragen nicht nur, was sollten wir jetzt tun, was sollten die Politiker tun oder persönlich, wie komme ich irgendwie damit klar mit den ganzen Krisen? Nein, wache Christen sehen auch immer die geistliche Dimension der Geschichte. Nun nicht so in dem Sinne, dass wir das nicht missverstehen, dass man jetzt genau sagen kann, ja, dieses Ereignis ist das und dieses ist das und Gott hat ja nicht. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Gott jetzt Herrn Putin bewegt hat, die Ukraine anzugreifen, da sind andere Mächte im Spiel. Aber trotzdem, die Dinge, die passieren, sind deutliche Zeichen für das, was kommen wird. Oder genauer gesagt, für den, der kommen wird, nämlich für Jesus. Und Jesus fordert uns in unserem Predigttext auf, diese Zeichen zu sehen. Und er benutzt auch ein Gleichnis dazu, nämlich den Feigenbaum. An den Feigenbaum, so sagt er, kann man erkennen, wenn es bald Sommer wird. So wie bei uns vielleicht, wenn man sieht, Knospen werden größer, man erkennt, es wird bald Sommer. Und so kann man an der Geschichte erkennen, Jesus wird kommen. Dass er nahe vor der Tür ist, wie es hier in Vers 29 heißt. Übrigens, hat der Feigenbaum auch eine übertragene Bedeutung, die auch nochmal interessant ist. Der Feigenbaum steht in der Bibel, oder auch die Feigen als Früchte, stehen oft für Israel. Das heißt, wenn Jesus hier vom Feigenbaum redet, auch das Volk Israel ist ein Zeichen dafür, dass Jesus wiederkommt. Wenn Israel blüht und Blätter treibt, um das mal zu übertragen, dann sehen wir, Jesus kommt wieder. Und wie ist es bei Israel? Es kann ein Zeichen sein, dass Israel wiederhergestellt wurde. Das ist ja passiert, 1948, nach zwei Jahrtausenden wieder ein Staat Israel. Was für ein blühender Feigenbaum, könnte man sagen. Was für ein Zeichen. Und dazu passt auch, dass Jesus hier in Vers 30 ankündigt, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis dies alles geschieht. Manche haben das so verstanden, dieses Geschlecht, das heißt, die Leute, die da leben, werden noch erleben, dass Jesus wiederkommt. Und dann heißt es dann, naja, die haben sich eben getäuscht oder die Evangelisten haben sich getäuscht und so. Das stimmt so nicht. Jesus sagt selber auch an anderen Stellen, zum Beispiel in einem Gleichnis, nicht? Da sagt er, vergleicht er sich mit einem Mann, der auf eine lange Reise geht, bis er wiederkommt. Wie können wir das dann verstehen hier? Dieses Geschlecht, von dem Jesus hier spricht, ist das Geschlecht der Juden oder anders ausgedrückt, das jüdische Volk. Jesus sagt also, bis ich wiederkomme, wird es das jüdische Volk geben. Und das stimmt tatsächlich. Trotz aller Versuche, sie auszurotten, selbst die Deutschen haben es nicht geschafft, die Juden gibt es immer noch. Sie haben sogar wieder ihren eigenen Staat. Und es wird das Volk Israel geben, bis Jesus wiederkommt. Denn es ist Gottes Volk und Gott steht zu seinem Volk. Ein deutliches Zeichen, dieses Volk, dieser Staat, Jesus kommt wieder. Ein zweites. Ein wacher Christ weiß, was wirklich bleibt. In Vers 31 sagt Jesus noch einmal, was mit dieser Erde passieren wird. Sie wird vergehen. Und nicht nur die Erde, sondern auch der Himmel. Der Himmel meint die unsichtbare Welt, also die Welt, in der sich Engel, aber auch Dämonen bewegen. Klar ist aber für unsere Erde, sie wird nicht bestehen bleiben. Jesus wird eine neue Erde schaffen. Wenn Jesus wiederkommt, kommt diese Erde an ihr Ende. Was heißt das für uns? Zuerst dieses, dass wir uns nicht an dieser Erde sozusagen festhalten müssen und sollen. Ein Schiffbrüchiger sollte sich besser auch nicht an das sinkende Schiff klammern. Besser Rettungsboot. Denn das sinkende Schiff, wenn man sich dann klammert, ist tödlich. Man geht mit unter. Und so auch alles, was es auf dieser Erde gibt, es wird untergehen. Klammere dich nicht dran, klammere dich nicht an dein Geld, klammere dich nicht an dein Haus, an dein Auto oder sonst irgendwas. Das wird alles vergehen. Und weiter, klammere dich auch nicht an deine Gesundheit. Auch die wird vergehen. Und auf die ganze Erde bezogen, klammere dich auch nicht an den Versuch, diese Erde für immer retten zu wollen. Das wird nicht gelingen. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns nun zurücklehnen und sagen, ist uns völlig egal, was mit der Erde passiert. Natürlich können wir uns freuen an dem, was Gott an Schönen auf dieser Erde gibt. Natürlich ist es gut, gesund zu leben. Und natürlich sollten Christen sich auch dafür einsetzen, dass, wenn Jesus bis dahin nicht wiedergekommen ist, unsere Kinder und Enkel auch noch eine gute Zukunft auf dieser Erde haben. Also überlegen, wo können wir Energie sparen und sowas. Alles gut und wichtig. Aber immer nur das Zweitwichtigste. Denn das kann auch zu einer Art Ersatzreligion werden. Ich habe manchmal den Eindruck, also gesund leben und Klimaschützen, das ist die Religion unserer Zeit. Viel wichtiger aber ist es, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich bleibt. Und was ist das? Jesus sagt es uns, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das heißt, was Jesus sagt, das bleibt für immer. Sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort, das, was er für uns getan hat, was er am Kreuz getan hat. Sein Wort, was er uns Mut macht, mit ihm zu leben. Dass er uns verspricht, wenn du mir ganz nah bist, wenn du mir vertraust, dann rette ich dich vor dem Tod und schenke dir Leben auch über den Tod hinaus. Wir denken heute an die Verstorbenen. Und da wird uns auf schmerzliche Weise bewusst, dass alles vergeht und dass auch wir einmal vergehen werden. Es ist ja nicht nur so allgemein, da ist das noch leicht zu sagen, alles geht mal zu Ende. Aber wenn wir wirklich einen lieben Menschen vermissen, dann tut das richtig weh. Wie gut ist es, dass Jesus uns Hoffnung anbietet durch sein Wort. Und so möchte ich Ihnen und euch Mut machen. Konzentriere dich neu auf dieses Wort und damit auf Jesus selbst. Lies in der Bibel. Lass dir neu Trost zusprechen durch Gottes Wort. Und wenn du vielleicht heute auf den Friedhof gehst, wenn schmerzliche Gedanken sind, dann nimm dir ein Wort in Gedanken mit. Vielleicht dieses Wort aus Psalm 23, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ein wacher Christ weiß, was wirklich bleibt. Und dieses Wort, das wirklich bleibt. Es gibt Hoffnung in aller Trauer und in allen Krisen dieser Welt. Christen sind Hoffnungsleute. Ein drittes, was ein wacher Christ sieht. Ein wacher Christ bleibt nüchtern. Wenn man das alles so hört, die Erde vergeht und alles geht zu Ende, da kommt natürlich sofort die Frage, ja und wann? Wie viel Zeit bleibt denn noch? Und so versuchen immer wieder Menschen, das so zu bestimmen, einen Zeitpunkt auszurechnen. Das gibt es in einer frommen und in einer unfrommen Variante. Zunächst die fromme Variante. Die fromme Variante ist, dass man versucht, aufgrund der Bibel irgendwie zu berechnen, wann kommt denn Jesus wieder. Man schaut sich die Weltgeschichte an, sieht irgendwelche Ereignisse und sagt, okay, das steht auch in der Bibel, nicht meistens in der Offenbarung. Und dann guckt man so, dass irgendwie zusammenpasst und dann bekommt man ein Datum raus. Haben schon einige versucht, zum Beispiel in Deutschland, der eigentlich sehr positive Prälat Albrecht Bengel, der aus Württemberg, der berechnete die Wiederkunft von Jesus für das Jahr 1836. In den USA erwartete der Baptistenpastor William Miller sie für das Jahr 1844. Dann stand eine große Bewegung, 100.000 Leute waren das etwa. Aus dieser Bewegung ist dann später die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten entstanden, die wir auch hier in der Freudenberger Straße haben. Und alle, die das ausgerechnet haben, unschwer zu erkennen, sie haben sich geirrt. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und das wundert mich nicht, denn Jesus sagt es hier ganz klar in unserem Text, von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand. Nur Gott der Vater. Noch nicht einmal Jesus selbst, steht hier. Natürlich ist Jesus Gottes Sohn, aber er drückt seine Einheit mit dem Vater gerade dadurch aus, dass er alles dem Vater überlässt. Klar ist aber, alle Versuche irgendwie auszurechnen, wann Jesus wiederkommt, sind zum Scheitern verurteilt. Und da hilft es auch nicht, wie so Theologen sind ja manchmal sehr klug, die Dinge dann so zu biegen, dass es passt. Manche haben dann gesagt, naja, hier steht ja nur, dass wir Tag und Stunde nicht kennen, aber das Jahr dürfen wir ja wohl ausrechnen dann. Nein, Tag und Stunde sind hier ein Ausdruck für die Zeit allgemein. Wache Christen lassen sich also nicht von irgendwelchen Spekulationen in die Irre führen. Sie rechnen damit, dass Jesus kommt. Sie halten fest an seinem Wort, aber sie handeln nicht überstürzt. Es gab schon zu neutestamentlichen Zeiten Christen, die sagten, also Jesus kommt eh bald wieder, da brauchen wir einfach nicht mehr zu arbeiten. Was sollen wir das schon auch machen? Und schon damals hat Paulus gesagt, nicht, da diesen etwas harten Satz, nicht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Soll nicht unchristlich sein, aber heißt eben in diesem Zusammenhang dieses, also bleibt dabei, bleibt bei eurer Arbeit. Es wird erzählt, dass vor ca. 200 Jahren über der amerikanischen Hauptstadt Washington ein gigantisches Unwetter tobte. Es blitzte, es donnerte und gegen Mittag war es so dunkel, fast wie in der Nacht. Das Parlament geriet in helle Aufregung. Einige fromme Abgeordnete beantragten, die Sitzung zu unterbrechen, denn möglicherweise kommt ja der Herr wieder. Der Präsident des Parlaments ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Wir tagen weiter, entschied er, denn sollte der Herr nicht wiederkommen, würden wir die Sitzung ganz und gar grundlos unterbrechen. Wenn er aber tatsächlich wiederkommt, dann soll er uns bei der Arbeit finden. Ein gutes Beispiel für eine nüchterne und gesunde Einstellung. Ich sagte schon, es gibt eine fromme und eine unfromme Variante, das Ende zu berechnen. Die unfromme Variante ist, dass man zum Beispiel sagt, ja, durch die Klimaveränderung wird die Erde vielleicht noch so und so lange bestehen, nicht? Und dann ist das Ende. Und dann wird Panik gemacht. Angst und Panik sind keine guten Ratgeber. Nochmal, es ist wichtig, dass wir sorgsam mit der Schöpfung umgehen. Aber nicht mit der Aussicht, dass wir als Menschen die Erde kaputt machen werden. Die Bibel sagt eindeutig, nicht wir Menschen, sondern Gott wird der Erde ein Ende setzen. Das hilft, Panik zu vermeiden.
Und letztlich kann ich auch viel besser etwas Gutes tun für andere und für diese Erde, wenn ich nicht aus lauter Panik handle, sondern nüchtern frage, was ist dran, was ist mein Auftrag, was kann ich tun, was können wir tun? So wie Luther gesagt haben soll, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergehe, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wo könnt ihr Apfelbäumchen pflanzen? Ein viertes und letztes. Ein wacher Christ rechnet immer damit, dass Jesus kommt. Wir sagen es jeden Sonntag in unserem Glaubensbekenntnis, dass Jesus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, schon erwähnt. Die Frage, ist uns das wirklich bewusst? Rechnen wir wirklich immer damit? Im letzten Vers des Textes sagt es Jesus gleich zweimal, wacht, und er begründet es damit, dass wir es eben nicht wissen, wann die Zeit da ist. Und dazu nennt er uns noch ein Beispiel. Knechte und Türhüter sind da und der Türhüter soll wachen. Türhüter hatten in der Welt der Bibel eine verantwortungsvolle Position. Sie überwachten Stadttore, Paläste, Häuser von vornehmen Menschen. Man könnte sagen, eine Art Security Service, Sicherheitsfirma. Und die muss natürlich funktionieren. Wenn man einer viel Geld bezahlt, um ein Gebäude zu bewachen, dann darf es nicht heißen, auch die Leute von der Sicherheitsfirma sind alle eingeschlafen. Jesus sagte in dem Beispiel, ja, die Knechte und Türhüter, die wissen ja auch nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Er nennt hier Zeiten, abends, das war von 18 bis 21 Uhr, nachts, das war von 21 bis 0 Uhr, zum Hahnenschrei, das war von 0 Uhr bis 3 Uhr oder erst am Morgen, das war von 3 Uhr bis 6 Uhr. Die Nacht war genau eingeteilt. Also immer wachsam sein. Und so auch Christen. Weil wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, ist es wichtig, jederzeit mit ihm zu rechnen. Er kann heute Mittag kommen, heute Abend oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren oder 100 oder 1000, wir wissen es nicht. Also rechnen wir mit ihm, ohne uns festzulegen. Wir hatten von den Zeichen, die uns daran erinnern können, dass er kommt. Und diese Zeichen können uns daran erinnern, können uns helfen, wachsam zu sein. Denken wir an die deutsche Geschichte. Heute sagt man, hätte man doch die Zeichen gesehen der Weimarer Republik, die darauf hindeuteten, dass Hitler an die Macht kommt. Dann hätte man es vielleicht verhindern können. Es wäre doch schade, wenn es uns beim Wiederkommen von Jesus auch so gehen würde. Dass wir die Zeichen übersehen. Dass wir nicht mit ihm rechnen. Und wenn er dann kommt, sagen, hätten wir es doch gesehen. Hätten wir doch anders gelebt. Wären uns doch andere Dinge wichtig gewesen. Und dann wäre es zu spät. Damit, dass wir rechnen, dass Jesus wiederkommt, hilft, unser Leben zu ordnen, zu erkennen, was ist wirklich wichtig. Und es ist ein ganz großer Trost. Ein Trost für uns selber, wenn wir an Jesus glauben, und ein Trost, wenn wir an Verstorbene denken. Ich hatte uns am Anfang der Predigt
Mein Mathelehrer sagt immer, leg dich dazu.
Also ich hatte uns am Anfang der Predigt dieses schöne Kopfkissen gezeigt, als Zeichen für eine schläfrige Christenheit. Ich möchte euch noch ein anderes Zeichen jetzt zeigen, sozusagen das Gegenteil. Das hier ist etwas, was viele Leute heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr haben, ein Radiowecker. Ich habe leider keinen Wecker gefunden mit so also schönen Klöppeln, der so klingelt. Vielleicht habt ihr sowas noch. Aber Radiowecker ist ja auch schon mal was. Also, lasst euch aufwecken, geistlich aufwecken. Jesus kommt wieder und darum seid wachsam. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass du wiederkommen wirst, dass du alles neu machen wirst. Hilf uns, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und nüchtern damit rechnen, dass du jederzeit kommen kannst. Amen.